Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und zwar ist das schon die 200. Podcast-Folge des Podcasts Energie im Wandel und insofern eine Jubiläumsfolge, wo ich mich sehr darüber freue. Und die aufmerksamen Hörer haben es vielleicht gemerkt, wir haben die letzten Wochen keine Solo-Folgen gemacht. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir zu viele, zu spannende Anfragen hatten von Gästen, die da irgendwie ein Interview geben wollten. Und Malte und ich haben gesagt, Mensch, wenn wir jetzt hier wieder jede zweite Woche nur veröffentlichen und dazwischen mal die Solo-Folgen machen, dann haben wir wieder irgendwann so einen Berg mit Interviews und haben dann ein halbes Jahr Vorlaufzeit, bis sie veröffentlicht werden können. Deswegen hatten wir tatsächlich die Veröffentlichungsrate der Interviewfolgen wieder auf wöchentlich gemacht. Und deswegen kommt heute die 200. Folge mal wieder als Solo-Folge, um ein Stück weit einen Rückblick zu machen und natürlich auch einen Blick nach vorne zu machen und ein neues Feature einzubauen. Das haben wir uns auch überlegt. Es gibt seit ein paar Wochen immer Umfragen auf LinkedIn, die eigentlich gar nicht direkt mit dem Podcast zu tun haben. Aber die Ergebnisse, die würde ich gerne hier ab und zu mal diskutieren und da werden wir gleich einmal reingehen. Aber zuerst einmal, was ist hier eigentlich passiert seit Februar 2020? Nämlich im Februar 2020 ist die erste Podcast-Folge veröffentlicht worden. Damals nicht unter dem Titel Energie im Wandel, sondern nachhaltig reich. Das war mal meine Mega-Idee, wo ich dachte, yes, genau so muss sowas heißen. Domain gesichert, Podcast so genannt. Podcast auch im Hintergrund nie wieder umbenannt bekommen. Auch so eine Kleinigkeit, der heißt irgendwie von der URL her immer noch nachhaltig reich. Sieht aber nach außen, glaube ich, so gut wie keiner mehr. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, mal rauszusuchen, welche Folgen sind eigentlich am meisten gehört worden? Also es sind natürlich die letzten Jahre immer mehr Zuhörerinnen und Zuhörer dazugekommen, die diesen Podcast hier hören. Wir sind mittlerweile so bei bummelig 2000 Abonnenten, 2000 Hörern. Ich weiß auch immer nicht genau, was der Unterschied zwischen Abonnenten und Hörern ist. Also die Zahlen sind sehr eng beisammen. Also ich kann es mir schon vorstellen, wüsste aber auch nicht, wie man, also ich bin in der Regel Abonnent, wenn ich einen Podcast höre, deswegen differenziere ich da nicht, aber es gibt anscheinend Menschen, die das unterscheiden. Und wenn man da jetzt mal reinschaut in die Highlight-Folgen, rein von den Zahlen her, und ich muss zugeben, ich bin da kein so ein mega zahlengetriebener Typ. Wir haben das jetzt mal angefangen, das so ein bisschen mal nachvollziehen, wie welche Folgen gut gehen und vor allem auch auf die LinkedIn-Aktivitäten mal zu gucken, was da gut geht. Da habe ich, glaube ich, noch ein Ausbaupotenzial. Das habe ich gerade diese Woche kennengelernt in einem ganz anderen Kontext und zwar an der Hochschule. Dort werde ich ja die Projektleitung InnoNord übernehmen und wir haben jetzt nach den ersten drei erfolgreichen Jahren eine Evaluation gehabt durchs Bundesministerium für Forschung und Technologie und oder war es Transfer und Raumfahrt, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall waren Kollegen aus dem Ministerium da, aus dem Gutachterkreis, da gibt es so ein Gremium und die haben auch ganz klar gesagt, man darf tatsächlich, und es geht ja bei InnoNord auch viel um Transfer, um Sichtbarkeit, man darf tatsächlich sich erstmal überlegen, welchen Impact man schaffen will und dann die dazu passenden Maßnahmen überlegen. Und das auf den Podcast übertragen, kann man sich auch überlegen, okay, worum geht es mir hier eigentlich? Geht es darum, möglichst sichtbar zu sein? Geht es darum, ich sag mal, meine GmbH-Ergebnisse nach oben zu ziehen? Geht es darum, mehr Studierende zu gewinnen für die Hochschule Flensburg? All das ist möglich und da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch nochmal einen Strategieprozess durchlaufen, sodass das, was wir heute jetzt so ad hoc mal gemacht haben, vielleicht noch ein bisschen strukturierter stattfindet. Aber lass uns auf die Highlight-Folgen gucken. Tatsächlich ist die Folge, die am meisten gehört worden ist, die mit Andreas Wulff von den Stadtwerken Brunsbüttel. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass die im August 23 aufgenommen worden ist und es danach eine größere Lücke gegeben hat, weil ich dann die Professur angetreten bin und wahrscheinlich viele verzweifelt, die eine Folge entweder immer wieder angehört haben oder im Laufe der Zeit danach Leute auf den Podcast gestoßen sind und das mache ich ja auch meistens so, ich mir die letzte Folge anhöre und die lag halt einfach oben auf für ein paar Monate. War eine tolle Folge mit Andreas. Die ist tatsächlich bei den Podcast-Playern am häufigsten abgespielt worden. Dann die Folge von oder mit Energopolis, die ja den eigenen Podcast haben. Christian Tomlinson war das und Florian Nickbuhr. Da haben wir über das Thema Fernwärme gesprochen und Nahwärmekonzepte und was man da alles machen kann. Der ist, glaube ich, ganz gut gegangen, weil der natürlich auch, ich sag mal, über Kreuz vermarktet worden ist. Ich war bei denen auch zu Gast und dann haben natürlich viele den ist andersrum auch angehört. Und die Folge 3 war die Folge mit Markus Baumann von Aurivolt, der auch richtig die Marketing-Trommel gerührt hat, danach und davor und da viel auf Social Media hingewiesen hat. Da ging es ja um diese dezentralen kleinen Batteriespeichern, wo ich ja, um das mal klarzumachen, es auch selber investiert habe und dabei bin, weil ich bin ja immer der Meinung, ich kann nur authentisch irgendwas machen oder darüber berichten, wenn ich auch engagiert bin. Das merke ich selber hier, seitdem ich die PV-Anlage auf dem Dach habe, den Batteriespeicher im Keller habe, die Wallbox in der Garage habe, seitdem bin ich dabei, gucke, wie das Energiemanagement hinhaut oder was nicht hinhaut und was nicht funktioniert. Jetzt habe ich den Smart Meter seit 2 Wochen, die Stadtwerke SH haben geliefert. Ich hoffe auch, dass die Datenübertragung funktioniert. Das ist noch die letzte Unwägbarkeit, weil nämlich die Antenne so ein bisschen im Lichtschacht hängt und wir hoffen, dass es von da aus funktioniert. Und ich brauche immer dieses Engagement, dass ich praktisch dabei bin, um dann auch wirklich am Ball zu bleiben und jetzt in dem Fall die Erlösströme mir anzugucken, zu schauen, wie klappt das mit der Vermarktung, wie ist das wirklich mit den Spreads, was für Arbitragemöglichkeiten haben Batteriespeicher, das ist ja das, was dort gemacht wird, da werden nicht alle Regelenergiemärkte betrieben und das finde ich einfach spannend. Insofern es freut es mich, dass die Folge auch von euch so viel gehört worden ist und da gab es auch keinen künstlichen Effekt, dass davor oder danach irgendwie eine Lücke war und deswegen irgendwie viel passiert ist. Was ich spannend fand, das waren die Zahlen jetzt von den Podcast-Playern. Also diejenigen, die den Podcast, wie die meisten es machen, per Audio hören, also irgendwie beim Autofahren oder Rasenmähen oder Joggen, so wie ich das ja auch meistens mache. Wobei Rasenmähen ist nicht mal bei uns ein Thema, weil wir einen automatischen Rasenmäher haben. Aber bei YouTube sieht die Welt ganz anders aus. Da sind tatsächlich ganz andere Folgen vorne. Und auch da bin ich per Zufall drauf gekommen. Mein Sohn hat sich meinen YouTube-Kanal mal vorgeknöpft und geguckt, was da los ist und hat das mal sortiert. Und da ist auf Nummer 1 tatsächlich der Gerald Hüther. Eine Folge, an die ich mich sehr gut erinnern kann. Gerald ist ja Hirnforscher, hat da einen ganz anderen Aspekt mal mit reingebracht. Und ich habe ja die These, die Energiewende ist eine Menschenwende. Und da passen natürlich seine Erkenntnisse wunderbar mit rein, wie unser Bewusstsein auch dazu beiträgt, was für Chancen wir sehen, was wir als möglich halten, was wir dann auch angehen und Realität werden lassen. Und auch das Video hat er bei sich tatsächlich auch noch veröffentlicht. Das heißt, auf meinem Kanal waren schon irgendwie, ich habe die Zahlen jetzt nicht aufgeschrieben, 4000 oder was Views. Auf seinem Kanal war es doch mal doppelt so viel, die das Video angeschaut haben. Das heißt, das hat auf YouTube deutlich mehr gezogen. Und dann Folge Nummer 2, die Nullpunktsenergie mit Klaus Turtor. Das, wo ich von ganz viel, also ganz viel, also von mehreren Menschen angesprochen worden bin im Nachgang. Sag mal, Klaus, also wir finden ja deinen Podcast eigentlich ganz gut, aber das mit der freien Energie oder Nullpunktsenergie oder Quantenfeld oder sonst was, das haben wir auf dem Kieker, wo ich sagte, ja, habe ich auch auf dem Kieker und trotzdem interessiert es mich deswegen, weil wenn es doch da eine Option gibt, dass es da noch was anderes geben könnte, finde ich das unfassbar spannend. Werde auch wahrscheinlich da den einen oder anderen Gast hoffe ich noch auftun, den ich hier im Podcast interviewen werde. Gleichzeitig ist das natürlich ein Thema, was nicht breitentauglich im Augenblick ist, so würde ich es mal sagen. Und dann natürlich die Folge mit Tim Mayer ist tatsächlich in YouTube auch viel mehr geklickt worden. Tim ist ja jemand, der auch auf Social Media sehr aktiv ist, das wahrscheinlich auch gut vermarktet hat. Komischerweise die Podcast-Folge gar nicht so viel, also war nicht unter den Top 3, ich weiß gar nicht, wo sie gelandet ist. Aber tatsächlich bei YouTube auch unheimlich oft gehört. Ich hatte ja auch überlegt, das habe ich tatsächlich noch nicht durchgeführt, ob ich Tim nochmal einlade. Er hat nämlich vor kurzem so eine Netzstudie nochmal rausgegeben, was eigentlich beim sowohl Verteil- als auch Übertragungsnetzbetrieb geändert werden müsste, in seinen Augen. Um praktisch die Kosten da einzufangen. Das habe ich immer noch als offenes To-Do hier auf dem Desktop tatsächlich liegen, die Studie von ihm. Aber die ist auch sehr gut angekommen. Und da auch vielleicht mal der Appell an der Stelle, wenn ihr Personen habt, wo ihr sagt, ah, das wäre mal cool, mit dem müsste Klaus mal schnacken, müsste ihn da mal eine Stunde interviewen oder eine halbe Stunde oder sowas, lasst mir das sehr gerne zukommen. Wenn ihr die Person kennt, macht auch gerne ein Intro. Das wäre natürlich noch schöner, dass ich da im Grunde schon irgendwie angekündigt worden bin, weil da ist dann natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Interview tatsächlich geführt wird, noch höher. In der Regel, wenn ich irgendwo anfrage, bekomme ich auch das Interview. Ich habe, glaube ich, tatsächlich einmal eine Absage bekommen beim Kurt Tepperwein vor ein paar Jahren. Das hing aber einfach damit zusammen, dass er damit, weiß nicht, wie alt er da war, 90, dann irgendwie gesagt hat, Mensch, ich würde mal gerne ein bisschen kürzer treten und die Zeit mit den ganzen Interviews ist jetzt vorüber. Ansonsten freue ich mich total, spannende Gäste zu interviewen und da weiterzumachen. Jetzt lass uns tatsächlich nochmal auf die LinkedIn-Umfrage schauen. Es gab ja in der vergangenen Woche eine Pressemitteilung der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein, die gesagt haben, lass uns doch einfach den dänischen Energiemarkt oder die dänische Strompreiszone ausweiten auf Schleswig-Holstein und Hamburg. Und ich war zufälligerweise letzte Woche mit Tobias Goldschmidt auf dem Podium und hatten wir auch kurz darüber diskutiert, wie der Vorschlag zustande kam. Und er hat es jetzt schon sehr offen durchblicken lassen, dass er jetzt kein Feind dieser Idee war. Und er hat es natürlich auch jetzt absichtlich nicht selber wahrscheinlich lanciert, diese Idee, sondern die IHK das machen lassen, weil es natürlich schon erhebliche Vorteile für Norddeutschland hätte, wenn es im Grunde da eine einheitliche Strompreiszone gäbe. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern das mit Dänemark abgestimmt war. Ich befürchte nicht so sehr, weil ich mich sehr gut erinnern kann an die Zeiten, als ich noch in Flensburg war bei den Stadtwerken und wir da auch zum dänischen Netz gehört haben. Das heißt, der Vorschlag, der jetzt da kommt, den hatten wir oder den haben wir in Flensburg ja immer noch sozusagen. Aber da haben die Dänen auch nach einer gewissen Zeit gesagt, Mensch, ach, Flensburg ist da ja auch immer irgendwie so ein Zippel da unten und macht dann auch manchmal Sachen, seitdem die GOD-Anlagen da sind, die vielleicht auch ein bisschen von der Leistung her größer sind als das, was früher da war, wenn da mal was ausfällt oder wenn irgendwie was eingespeist wird oder so. Und deswegen hatte ich immer das Gefühl, die letzten Jahre, Dänemark war gar nicht mehr so dran interessiert, dass jetzt unbedingt Flensburg dabei ist. Ob die Vorteile haben, dass Schleswig-Holstein mit dazukommt, das habe ich noch gar nicht durchdacht, muss ich zugeben. Insofern weiß ich nicht, ob das der Fall sein könnte. Aber natürlich hätte es für Schleswig-Holstein große Vorteile, wenn wir im Grunde eine Strompreiszone haben, die von Erneuerbaren dominiert wird. Das heißt, wir noch häufiger wahrscheinlich sehr niedrige Strompreise haben werden. Wir auch diesen großen Vorteil haben, den haben wir auch letzte Woche diskutiert, dass wir auf einen Schlag über 90% Erneuerbare im Netz hätten, übers Jahr betrachtet auch. Und das zur Folge hat, dass der Wasserstoff, der hier mit Elektrolyse hergestellt wird, auf einen Schlag grün per Definition ist. Das hat natürlich dann in der Vermarktung riesige Vorteile, was auch ein Grund dafür ist, dass dieser Vorschlag gemacht worden ist. Aber man darf natürlich an der Stelle die anderen Bundesländer nicht vergessen. Wir sind nun mal in Deutschland im Augenblick in einer gemeinsamen Preiszone. Und da darf man sich dann schon Gedanken machen. Und das waren auch die Kommentare, die unter der Umfrage bei LinkedIn gekommen sind. Ja, wie machen wir das denn mit dem Rest? Also die werden ja darunter in Anführungszeichen dann leiden, also jetzt nicht wahnsinnig, aber natürlich werden Nachteile haben. Und da bin ich der Meinung, das ist schon in einer anderen Studie, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, vor 2, 3 Jahren schon mal rausgekommen, die volkswirtschaftlichen Vorteile durch mehrere Strompreiszonen in Deutschland sind unter dem Strich tatsächlich positiv. Das heißt, es geht eher darum, wie man dann diesen größeren Kuchen gerecht aufteilt. Und das müssen wir eigentlich politisch hinbekommen, dass wir sagen, wenn es doch Vorteile darin gibt, dass wir mehrere Strompreiszonen in Deutschland haben und ob das jetzt mit Dänemark zusammen ist oder nicht, ist ja völlig dahingestellt. Diese Vorteile gilt es ja so aufzuteilen, dass am Ende alle einen Vorteil davon haben. Und dass es nicht so ist, dass Schleswig-Holstein und vielleicht Hamburg da jetzt unfair von profitieren und die anderen Bundesländer da dann irgendwie drunter leiden müssen, das wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen. Es gibt ja ganz viele andere Mechanismen, wie so ein Länderfinanzausgleich und all so ein Kram, wo ja auch strukturelle Unterschiede ein Stück weit kompensiert werden. Und das finde ich nur fair und gerecht, wenn wir jetzt davon einen Vorteil hätten, dass wir aus dieser Gemeinschaft der gemeinschaftlichen Strompreisermittlung rausgehen, dass wir natürlich dann auch einen Teil des Vorteils weitergeben, sodass unterm Strich diejenigen, die uns ziehen lassen, da jetzt keinen Nachteil draus haben. Das fände ich tatsächlich fair. Und jetzt nochmal zu den Umfrageergebnissen, auch total spannend. Es haben tatsächlich 84% mit Ja gestimmt und es waren natürlich 76 Personen, die teilgenommen haben. Das heißt, es sind keine tausende Leute oder was, die da bei LinkedIn teilnehmen. Aber ein Großteil hat gesagt, jo, finden wir gut, machen wir. Und natürlich gucken sich diejenigen die Umfrage an, die das Thema spannend finden und die sind wahrscheinlich daran interessiert, dass das dazu kommt. Aber es war die überwiegende Mehrheit, die gesagt haben, ja, machen wir genau so. Und das fand ich tatsächlich spannend, dass das so viele Ja-Stimmen gegeben hat. Sonst bei den Umfragen in den Wochen davor, ohne dass ich jetzt ins Detail gehen will, was wir da umgefragt oder was wir da gefragt haben, war es tatsächlich häufig eher so eine Gleichverteilung, dass das irgendwie dann alles so ein bisschen gleich hoch war. Aber hier war es tatsächlich ein ganz eindeutiges Votum. Sehr gut. Das soll es im Grunde für heute auch schon gewesen sein. Ein kurzes Update, ein kurzer Rückblick sozusagen auf die vergangenen 199 Folgen, welche Folgen da besonders gut gelaufen sind. Und natürlich auch vielen Dank an dich als Zuhörerin oder Zuhörer, dass du die vergangenen Jahre immer mit dabei gewesen bist und den Podcast gehört hast. Und melde dich, wie gesagt, gerne bei mir, wenn du eine Idee hast für bestimmte Gäste, wo du der Meinung bist, okay, das wäre wunderbar, die hier mal im Podcast zu hören, da freue ich mich total drüber. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und ich weiß schon, wer nächste Woche im Interview sein wird, weil ich das Interview welch wunderschön aufgezeichnet habe. Wer das ist, da lasse ich euch überraschen. Bis dann, tschüss.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.